der größte Narr. Von einer Reise ins Welschland, müde nach Hause zurückkehrend, kam ich, Philander von Sittewald, anno 1636, kurz vor dem Quasimodo, auf gut westreichisch vor Kosemose, durch den Wald, auf grüne Matten, und erkannte alsbald, dass wir ganz nahe bei Gerolseck, einem alten Schlosse auf dem Wasgau, waren, von dem man seit alters her viele Abenteuer hat erzählen hören, dass nämlich die uralten deutschen Helden, die Könige Ariovist, Arminius, Wittekind, der Hühne Siegfried und viele andere in diesem Schloss zu gewisser Zeit des Jahres gesehen würden. Darunter auch der ganz alte Held, der zu oberst sitzt, mit einem Bart bis auf die Knie, der König Saro, einer von den 30 Helden, die mit dem ersten Anfänger und Erzkönig der Deutschen, Tuicho, aus Armenien in diese Lande gekommen sind, von dem auch noch heutzutage das Wasser, die Saar, hier in der Nähe seinen Namen hat. Sobald ich in den Schlosshof kam, da kannte ich mich nicht mehr, denn obschon ich oftmals bei und um dieses Schloss gewesen war, so war ich doch niemals hineingekommen, hatte auch dergleichen Leute, deren eine Menge um mich herum liefen, nimmer gesehen. Einer besah mich da, der andere dort, einer fragte mich dies, der andere das, einer sagte mir dies, der andere das, einer lachte meines Wamses, der andere spottete meiner Hosen, der dritte des Bartes, des Überschlags, und es gab nichts an meinem Leibe, das sie nicht beredeten und durchhechelten. In Summa, ich war ihnen allen ein Meerwunder. Aber doch stand ich in Furcht, dass es mir ergehen möchte wie vormals, wo ein anderer meine Kleider ohne meinen Willen geteilt hatte. Auch war diese Furcht nicht ganz vergebens. Weil ich nun gar nichts erwiderte, so schöpften sie den Verdacht, dass ich ein Welscher wäre. »Lass dich mal sonst ein wenig besehen«, sprach ein Herr Kallofels, ein Oberster des ganzen Hunsrück und des Eifellandes, auch ein abgesagter Feind von Cäsar, von ihm Catulcus genannt. Und als ich zu ihm trat und er mich bei den Haaren nahm, rief er, »Ist denn das ein deutsches Haar? Bist du ein Deutscher? Warum musst du denn ein welsches Haar tragen? Warum muss es dir so über die Stirne runterhängen wie einem Dieb? Man soll ja einen ehrlichen Mann an der Stirn erkennen, welche zum guten Teil seines Gemütes Zeugnis ist. Wer aber seine Stirn so verhüllt, der hat das Ansehen, als müsse er sich vor etwas schämen, wie wenn er ein Schelmenstück begangen habe. Warum muß dir das Haar so lang über die Schulter herabhängen wie einem Weibe? Warum lässt du es nicht, wenn du es länger tragen willst, auf deutsche Weise über dem Kopf zusammenknoten, wie bei uns der Brauch ist? Komm her, lass uns sehen, hast du auch noch deine Ohren?« »Solltest du ein Deutscher sein?« sprach dann ein Herr Friedmeier. »Sieh, was für einen welchen närrischen Bart hast du denn? Während deine ehrlichen Vorfahren, wenn anders du eines deutschen Mannes Sohn bist, es für die größte Zierde gehalten, wenn sie einen rechtschaffenen Bart hatten, so wollt ihr, den welchen unbeständigen Narren nach, alle Monat, alle Wochen eure Bärte berupfen und bescheren, ja alle Tage und Morgen mit Eisen und Feuer peinigen, foltern und martern, ziehen und zerren lassen. Jetzt ein Schneckenbart, ein Jungfrauenbärtchen, ein Tellerbärtchen, ein Spitzbärtchen, ein Entenwedel, ein Schmalbart, ein Zuckerbart, ein Türkenbart, ein spanischer Bart, ein italienischer Bart, ein Sonntagsbart, ein Osterbart, ein Lillbärtchen, ein Spielbärtchen, ein Drillbärtchen, ein Schmutzbärtchen, ein Stutzbärtchen, ein Trutzbärtchen. Und indem ihr euch der rechten Bärte und Knebel schämt, werdet ihr noch gar zu bängeln. Zu unseren Zeiten hat man an den Federn erkannt, was es für ein Vogel war, am Bart, was es für ein Mann war. Wie würde es heute immer möglich sein, denn je älter einer wird, er desto mehr seinen Bart stutzen und stimmen lässt und so die jugendlichen Frauen überreden und betören will, als ob er ein Junggesell oder Jüngling wäre. Und Herr Kallofels fragte, Weißt du nicht mehr, was unlängst dein frommer Herr Peter Ernst von Kriechingen dem Herzog von Lothringen geantwortet hat, als er fragte, warum er nicht auch so köstlich in der Kleidung aufzöge als andere Herren und Edle? Er antwortete, gnädigster Fürst, ich bin schwachen Leibes und nicht so stark als diese, deren einer eine ganze Mühle, einer einen Meierhof, einer ein ganzes Dorf am Halse trägt. Das ist mir unmöglich zu tragen. Ich will heute tragen, was ich morgen wieder tragen kann. Was sollen mir die Lumpen, die man höher achtet als den Mann selbst, die den Mann eines guten Teils seiner Ehre berauben? Und so weiter und so fort bis gegen Abend. Zu meinem guten Glück sah ich meinen ehrlichen Alten, der mir in voriger Zeit viel Treue erwiesen hatte, Expertus Robertus genannt, aus einem großen Saale mit halb lächelndem Gesicht auf mich zugehen. Ich lief ihm alsbald mit demütiger Ehrerbietung entgegen, und es war mir nicht anders zumut, als ob ich, wie man sagt, unsern Herrgott gesehen hätte. So froh war ich. Und so machen es geängstigte Leute, wenn sie in irgendeiner Not stecken und ihnen ihrer Bekannten und alter Freunde einer entgegengeht. Oh, wie seufzen, sehnen und verlangen sie, oh, wie ducken und schmiegen sie sich wie ein armes Hündlein. Expertus Robertus aber, der an meinem Stillschweigen und sonst sah, daß mir die Augen zufallen wollten und ich lieber zu Bett gewesen wäre, sprach, um den Ausschlag zu geben, ob die Alamode-Kerls die größten Narren seien oder nicht, womit wir es auch für diesmal wollen beschlossen haben, so hören die Herren. Es war vor Zeiten ein reicher, großmächtiger Herr im Wasgau. Der hatte einen einzigen Sohn. Da er aber jetzt sterben sollte und sah, dass sein Sohn noch zu jung zum Regieren wäre, ließ er einen schönen, goldenen Apfel machen, nahm ihn in seine Hand, rief den jungen Herrn und Erben und sprach zu ihm: »Mein Sohn, ich weiß, dass ich jetzt sterben muß, und du mein Land und Leute, Geld und Gut erben wirst. Nun sehe ich deine Jugend an und bedenke das wahre Sprichwort: Wehe dem Volke, dessen Herr ein Kind ist. Darum mein letzter Wille und Begehren an dich. Du wolltest diesen goldenen Apfel in deine Verwahrung nehmen, mögest ausziehen, dich in fremden Landen umsehen und der Leute Sitten, Rechte, Gewohnheiten, Macht und Pracht ansehen, und wenn du den größten Narren findest, so verehre ihm diesen goldenen Apfel von meinetwegen und ziehe heim. Alsdann sollst du dieses Landes Herr und mein gewünschter Erbe sein.« Der Sohn, als gehorsames Kind und junger Held, ließ sich den Rat seines Vaters wohl gefallen, und sobald der Vater verschied und in der Gruft beigesetzt war, machte er sich auf und durchzog Land und Leute und fand mancherlei seltsame Abenteuer und wunderliche Narren in der Welt, deren er sich nicht versah. Denn es begegneten ihm unterwegs reiche Leute, die hatten Haus und Hof, Acker und Wiesen, Geld und Gut, Kisten und Kasten voll, die rannten auf ihren Gäulen und Kutschen den Guckkasten und alchemistischen Schmelztiegeln zu, wollten Berge versetzen und Gold backen, scharrten und schmolzen so lange, bis sie Söller und Keller, Taler und Heller, Beutel und Ketten verguckt und verpulvert hatten und zuletzt den Amtleuten ins Handwerk fallen und zu Vögten sich brauchen lassen mussten, wollten sie nicht graben oder betteln. Da sagte der junge Herr: »Das sind ziemlich vorwitzige Narren, wären schier wert, dass ich ihnen den Apfel gäbe. Doch er gedachte, vielleicht wirst du andere finden.« An einem Hofe fand er andere, die sich neideten und verfolgten, indem der eine dem andern erdachte und log, was ihm in den Sinn und ins Maul kam, so daß der Unschuldige eine Zeit lang leiden und weichen mußte? Endlich aber brach die Wahrheit hervor und der Verleumder wurde in seiner Unwahrheit öffentlich erwischt und mußte mit Spott und Schande davonziehen. »Das ist wohl ein Narr«, sprach der junge Herr, »der einem anderen eine Grube gräbt und selbst hineinfallen muß.« Und er wollte ihm den Apfel geben. Da gedachte er aber bei sich, vielleicht gibt es jenseits des Wassers auch Leute, zog also übers Meer und kam auf eine Insel, da fand er ein reiches, lustiges Volk. Das hatte einen König, derselbe tat, was ihm gelüstete. War es gleich wieder Gott, sein Wort, wieder natürliche und weltliche Gesetze, alle Zucht und Ehrbarkeit, so hieß es doch, es gefällt uns einmal so. Das sah der junge fremde Herr mit Verwunderung an, trat zu einem Kammerdiener dieses Königs, fragte ihn und sprach, »Mein Freund, was hat's für eine Bewandtnis mit eurem König? So kann's auf die Länge mit ihm nicht wären.« »Ja, freilich«, sagte der Kammerdiener, »währt es nicht lange, sondern nur ein einziges Jahr. Denn wir haben in diesem Lande die Gewohnheit, dass wir bei der Wahl eines Königs nicht sehen nach großem Geschlecht, Ehre, Kunst oder Weisheit, sondern wir nehmen einen von den geringsten Halunken, doch mit der Bedingung, dass er nur ein einziges Jahr regiere und während dieser seiner Herrschaft Macht habe zu tun und zu schaffen, alles, was sein Herz gelüstet. Wenn aber das Jahr um ist, so wird er seines Amtes entsetzt und in ein Gefängnis geworfen, darin muß er die Zeit seines Lebens verbleiben. Hunger und Durst, Gestank und Frost und den elendesten Jammer ausstehen, sterben und verderben. »Ja«, sagte der junge fremde Herr, »der ist ein Narr und bleibt ein Narr, der um ein einziges Jahr Wollust und nichtiger flüchtiger Freude willen sich die Zeit seines ganzen Lebens wissentlich und willig herb, bitter und verdammenswert macht.« »Ja, aber«, antwortete der Kammerdiener, »wenn man nur einen sucht, findet man ihrer tausend.« Also ist der junge Herr weitergezogen. Als er nun endlich durch Deutschland an den Rheinstrom gekommen war, da sah er viel Wunder an neuen Sachen und Händeln, und als er ein Jahr daselbst verharrte, nahm er wahr, daß junge Leute, Manns- und Weibsvolk, alle Vierteljahr, ja je zu Zeiten alle Monat ihre Kleidungen änderten. Bald Hut, Hosen, Wams, Strümpfe, Schuhe, Stiefeln, Speck, ja am Leibe selbst, bald große Bärte, bald kleine Bärte, bald schwarze, bald weiße Haare, dann ihre eigenen, dann fremde, und das alles mit großen Kosten, so daß viele sich und die ihrigen dadurch ins Verderben und zugrunde richteten. Wie noch heutiges Tages die undeutsche Gewohnheit ist. Darüber verwunderte sich der junge Herr und fragte, wie man solche Leute nennte. Und es wurde ihm geantwortet, à la mode. »Ach, solcher törichter Narren«, schloss der junge Held, »habe ich die Zeit meiner Wallfahrt noch nicht gefunden«, ging daher eilends zu einem und verehrte ihm als dem größten Narren das Geschenk seines Vaters und zog wieder heim in sein Land. Da wurde er wohl empfangen. Des à la mode Abzug. Wenn Deutschland wollt witzig werden und vorsichtig um sich sehen, nicht à la mode gehen, nicht nach Farben und Gebärden, Welschland müsst ohnmächtig wanken, dass es aber jetzt obsiegt, euch in eurem Land bekriegt, das habt ihr euch selbst zu danken.